Ja, guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie es trotz des Wetters geschafft haben. Wir machen es heute so, dass ich mit Ihnen die Wette zu Ende bespreche und dann der Professor Splett weitermacht, einfach abhängig davon, wie schnell wir sind. Wir sind auf der Seite 227. Und hatten miteinander besprochen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Möglichkeiten, was uns nach dem Tod begegnet, entweder die Ewigkeit oder das Nichts. Das war ja auch die Überschrift, Infini, Rien, dieses Fragments. Und die Frage jetzt ist, wie soll ich leben angesichts dieser beiden Möglichkeiten? Und es gibt nur den Bereich des uns Möglichen, den ich komplett ausschöpfen kann, wenn ich davon ausgehe, dass eh nichts kommt, sagt Pascal, ausschöpfen könnte. Wo, wie wir besprochen haben, andere sagen, nein, das ist überhaupt nicht davon abhängig, ob es eine Ewigkeit gibt oder nicht. Man soll einfach so sich vernünftig benehmen. Sich vernünftig benehmen heißt, dass es innerhalb des Bereichs des Möglichen nochmal den Bereich des Gedurften und Gesollten gibt. Der ist nicht deckungsgleich. Also allerlei ist möglich und weniger ist gesollt oder gedurft. Und jetzt ist die Frage, wie entscheide ich mich? Will ich innerhalb des großen Kreises leben oder innerhalb des kleinen Kreises? Wo Pascal nicht die Intuition hat zu sagen, wurscht, wie das hier aussieht, ich lebe innerhalb dessen, sondern sagt, das ist jetzt davon abhängig, wie ich mich hier entscheide, worauf ich setzen will. Deswegen hat er diese Situation des Spiels. Er sagt, wenn ich auf die Ewigkeit setzen will, dann muss ich mich hier aufhalten, im Bereich des Gesollten und Gedurften, weil mir nur dann hier der Gewinn eines seligen Lebens zuteil wird. Und jetzt versucht er zu begründen, dass es besser ist, dass es vernünftiger ist, auf die Ewigkeit zu setzen, als auf das Nichts. Das ist die Stelle, wo wir sind. Und einer der Kritikpunkte, die wir mehrfach angesprochen hatten, war, ob es wirklich so sein kann, dass das hier unentscheidbar ist, Ewigkeit oder Nichts. Wenn dem so ist, dann ist die philosophische Theologie hinfällig. Man könnte ja schon fragen, wenn es die Ewigkeit, also eine mögliche Ewigkeit, einen möglichen Gott, eine mögliche Unbedingtheit, ist eigentlich ein Unbegriff. Und wenn Unbedingtheit möglich ist, dann ist sie unbedingt. Unbedingtheit kann nicht nur bedingt möglich sein. Also der Gedanke des ontologischen Gottesbeweises käme hier eigentlich, drängt sich auf für diejenigen, denen der einleuchtet. Aber das ist nicht die Lösung, die er hier anbietet, weil er eben der Vernunft nicht so viel zutraut. Und so sind wir auf der Seite 227, unterer Abschnitt. Und das ist ein Abschnitt, der sehr stark über die Mathematik operiert, wo es auch in der Sekundärliteratur dann verschiedene Versuche gibt, das zu rekonstruieren, was ich jetzt hier aber mit Ihnen nicht machen will, weil uns das mit dem Grundgedanken auch nicht, dem Grundgedanken nicht näher bringt. Was er in diesem Abschnitt im Grunde sagt, ist, also abgesehen von ein paar mathematischen Fehlern, die wohl auch drin sind, dass er sagt, überall dort, wo es einen unendlichen Gewinn gibt, aber keine unendliche Verlustmöglichkeit, muss man setzen. Also damit habe ich jetzt ganz kurz zusammengefasst diesen Abschnitt bis Seite 228 Mitte. Also wenn ich die Chance auf einen unendlichen Gewinn habe und die Möglichkeit des Verlustes nicht unendlich ist, wo es eine reelle Chance gibt, das Unendliche zu gewinnen, muss ich setzen. Und er kann das eben durchrechnen, vorrechnen. Das überzeugt mich trotzdem nicht so wirklich. Also das ist der letzte Satz in diesem Abschnitt. Wenn man gezwungen ist zu spielen, muss man der Vernunft entsagen, um das Leben zu bewahren oder es vielmehr für den unendlichen Gewinn einsetzen, der ebenso augenblicklich eintreffen kann wie der Verlust jener Nichtigkeit. Wenn ich vor dieser Situation stehe, dann wäre es aus stochastischer Mathematik heraus unsinnig, auf das Nichts zu setzen, wenn ich diesen unendlichen Preis haben kann. Mich überzeugt das insofern nicht, also zumindest nicht, wenn man das in der Kategorie des Spiels denkt, wenn ich 100 Mark habe und oder 5 Euro, kostet ja, glaube ich, Lotto spielen, habe ich irgendeine Möglichkeit, die nicht null ist, ein paar Millionen zu gewinnen bei Lotto. Warum ist das jetzt ein Grund dafür, das zu tun? Also warum soll ich den Spatz in der Hand, den ich habe, mit diesem einen Leben, was ich hier habe, warum ist es vernünftig und zwingend, das jetzt zu setzen, das sozusagen aufzugeben für einen Gewinn, der ungewiss ist? Leuchtet mir nicht ein, das scheint mir eine Typenfrage zu sein. Wahrscheinlich muss man einen anderen Gedanken noch mit einbauen, der hier komischerweise gar nicht auftaucht, aber bei ihm an anderer Stelle, dass hier bei der Ewigkeit zwei Möglichkeiten bestehen, nämlich selige Ewigkeit oder unselige. Und das verändert, also nennen wir es mal Hölle, das verändert die Situation. Weil ich, wenn ich das erstmal nur so denke und sage, ich setze mein Leben auf die Karte, dass nichts kommt und ich kriege den Preis nicht, so what? Dann hatte ich ein schönes Leben und nachher nichts. Aber wenn die Alternative, wenn es drei Möglichkeiten gibt, entweder ich kriege nichts oder ich bekomme auf der Seite der Ewigkeit die ewige Hölle, gewinnt die Sache eine andere Schärfe. Weil das ist dann etwas, was man vernünftigerweise nicht wollen kann. Das bringt er hier nicht, aber in den anderen Fragmenten kommt das natürlich stark vor.
Die Frage ist natürlich, also vernünftigerweise kann man das nicht wollen, nicht? Aber man kann das Unvernünftige wollen. Das liegt dem Mathematiker natürlich auch nochmal fern. Also mir fällt das einfach ein, wenn ich daran denke, dass es hier so ist, ja, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten, nicht? Dass man dort also tatsächlich hinein will, die das eben in dieser abgeschwächten Form, mein Beispiel ist ja immer das Schmollen. Ich schöpfe schon mein Kind, dass ich das auf mich nehmen kann, die bewusste Unvernunft, weil ich zugleich auch nochmal eine Freiheit habe, die sich so verdrehen kann. Das kommt, ist natürlich auch der Mathematik nicht zugänglich.
Ja.
Nicht, dass der da steht, aber ich halte es für ganz wichtig, dass tatsächlich mit dieser Ergänzung, dass das hineingehört und dann stellt sich wenigstens also die auf der Verstandesseite die Wahl. Da muss man wissen, dass der Mensch weiterreicht. Aber gut, das hat Sokrates auch nicht gewusst. Er hat auch gemeint, niemand tut freiwillig das Böse. Und das stimmt eben nicht.
So ist es.
Ich würde Lotto gewinnen, kommt ein bisschen viel Vergleich vor, weil wenn man sagt, jetzt 5 Euro oder ein paar Millionen, das ist auch immer noch endlich. Also das kann man nicht als unendlich bezeichnen in dem Sinne jetzt. Also, oder der Hegel ist eine schlechte Unendlichkeit.
Ja. Das kommt nochmal dazu.
Das stimmt schon, aber also der Gedanke, um den es mir geht, ist, warum soll es vernünftiger sein, das, was ich habe, aufs Spiel zu setzen für etwas, was ich nur unter Umständen haben kann? Also,
das hat die schlechte Unendlichkeit. So ist es halt eine relativ gute Unendlichkeit. Viel mehr Landdimension ist es ja.
Das ist schon wahr, aber sie bleibt trotzdem ungewiss, so wie er es denkt.
Aber die Grundfrage bleibt doch, brauche ich dieses Versprechen oder nicht?
Das bleibt natürlich, ja, aber vom Gewinn her, also ob es interpretiert, also der Gewinn ist ein anderer. Halt.
Der Gewinn ist größer, das meine ich auch jetzt. Aber das Kernproblem, dass der Gewinn sicher ist, besteht. Und da ist eben die Frage, warum muss ich das müssen, kommt glaube ich wirklich erst hinein, wenn ich die Hölle hinmale. sonst könnte man auch sagen, das ist ja grundsätzlich die Frage, wie verhält sich die Natur zur Gnade, zum Beispiel ist ja der Punkt, dass man da, wenn das so über den Menschen hinausreicht, dann ist die Frage, dann muss ich darauf eingehen, das ist ja das, das ist die Frage des christlichen Angebots, dass uns da angeboten wird, als Brüder und Schwestern der zweiten Person der Gottheit in Gott drin zu sein und dass jemand sagt, das brauche ich eigentlich nicht mehr als Mensch zu sein. Warum führt mich das Nein zu diesem Überangebot dann in die Hölle? Das ist gar nicht so einfach. Deswegen hat eben, da, das war dann der letzte große Kirchenstreit beim Bab mit dem Surnaturell, der sagt, ich muss eben zeigen, dass es hier eine vom Menschen, vom innerlichen Streben auf diese Erfüllung gibt. Rahner hat an der Stelle das berühmte übernatürliche Existenzial eingeführt. Also auf der einen Seite sagt, der natürliche Mensch ist erstmal der natürliche Mensch, das andere nicht. Und die Frage ist, der Thomas hat gesagt, wir haben ein natürliches Sehnen, Desiderium, natural nach der Gottesschau. Und das war jetzt die Frage, was heißt das? Wenn das ein natürliches Sehnen ist, haben dann die einen gesagt, dann muss Gott das ja erfüllen. Natürlichen Ziel muss er eigentlich erfüllen, dann ist es keine Gnade mehr. Die anderen haben gesagt, wenn es eine Gnade ist, muss es eine natürliche Erfüllung geben. Und das sagt man heute eigentlich nicht mehr. Die Leute haben gesagt, es muss eine natürliche Erfüllung geben, damit die Gnade die Gnade bleibt. Das Beispiel war zum Beispiel die unschuldigen Kinder oder auch in den Texten, in den Brevieren, davon steht, dass sie dann mit dem Heiligen Schein Ringelreihen spielen und also Geschichten machen oder so. Also dass es eine natürliche Erfüllung geben könnte für die Menschen. Weil sie meinen, sie müssten dieses Desiderium vom Thomas schwächer lesen als einen zusätzlichen Wunsch, aber das kann ja nicht ein wirkliches Naturstreben sein, denn dann müsste Gott es erfüllen. Und das, glaube ich, ist eben nach diesem Streit, das Lübeck ja erstmal verurteilt worden und dann hat er das nochmal ausgearbeitet und nochmal neu gemacht, dass es an sich natürlich nicht von den Mordesbrüdern, aber von den anderen also akzeptiert zu sagen, das habe ich gestern in der Vorlesung angesprochen, dass uns notwendig die freie Zuwendung eines anderen ist. Das ist das interpersonale Bild, das man da sehen muss. Also man kann nicht sagen, weil ich ein natürliches Streben habe, muss Gott das erfüllen. Er muss gar nicht. Sondern ich brauche, dass er das frei tut. Und dann muss ich nicht diese radikale Trennung mit den zwei Stockwerken zwischen Natur und Gnade machen. Sondern der Mensch ist angewiesen, ich hatte das Beispiel gebracht von Max Frisch, wo er sagte, keiner von uns kann leben ohne den Engel der Sympathie. Keiner hat aber einen Anspruch darauf, dass er irgendwem sympathisch ist. Aber wir können nicht leben, wenn wir nicht irgendwem sympathisch sind. Das ist diese Dimension, da bin ich dann kommt. Ich meine, dass sich hier unmittelbar dieses Verhältnis von Natur und Gnade haben, wie das die Neuscholastik erstmal nicht verstanden und dann Streit angefangen hat. Also, wir sind angewiesen auf die freie Zuwendung eines anderen. Freie Zuwendung heißt Gnade. Also, wir sind angewiesen auf die Gnade, aber um die Gnade, die Gnade bleibt. Und nicht Pflicht ist. Auf Seiten des Gnaden, denn die Pflicht nützt nichts. Und das sind aber Gedanken, die bei Ihnen nicht auftauchen in seiner Darstellung. Deswegen kommt hier so diese andere Dinge hinein. Und dann kommt erst auf der zweiten Stufe das, was Sie wichtigerweise noch eingebracht haben, echte Unendlichkeit und falsche Unendlichkeit. Und wenn ich aber die Hölle einzeichne, wird das wenigstens auf der mathematischen Ebene schon klar werden. Der Hermann ist das der Zeit, das muss man unbedingt dazu machen.
Vielen Dank, weil das würde in der Tat die Sache auch wieder anders dastehen lassen, wenn ich den Menschen hier eben als angelegt denken würde auf das, was ihm nur hier geschenkt werden kann, dann könnte er sich gar nicht sinnvollerweise dafür, dann würde sich dafür entscheiden, schon Selbstwiderspruch bedeuten. Aber das tritt hier zurück, weil es hier einfach nur um dieses Glückskalkül oder Heilskalkül geht. Also 228 Mitte. Es nützt nichts zu sagen, es sei ungewiss, ob man gewinnen werde und es sei gewiss, dass man etwas aufs Spiel setze. Der unendliche Unterschied, der bestehe zwischen der Gewissheit dessen, was man gefährde und der Ungewissheit dessen, was man gewinnen werde, stelle das endliche Gut, das man gewiss gefährde, dem Unendlichen gleich, das ungewiss sei. Also das ist jetzt nochmal in anderen Worten, mit anderen Termini, der gleiche Gedanke, dass er dafür plädiert, zu sagen, das ist natürlich ungewiss, ob ich das Ewige gewinne, aber diese Ungewissheit reicht nicht aus, um zu sagen, dass angesichts dieser Ungewissheit man nicht auf diese Karte setzen soll, wegen der Höhe des Preises. Jeder Spieler wagt mit Gewissheit, um mit Ungewissheit zu gewinnen. Und dennoch wagt er mit Gewissheit das Endliche, um mit Ungewissheit das Endliche zu gewinnen, ohne sich an der Vernunft zu versündigen. Also er wagt, in dem Moment, wo man spielt, jetzt könnte man ja überhaupt sagen, man soll überhaupt nicht spielen, soll im Casino fernbleiben, aber auf der Ebene, in dem Moment, wo ich setze, wage ich mit Gewissheit das Endliche, also ich war, also es ist gewiss, dass ich wage, es ist ungewiss, ob ich gewinne. Und trotzdem sagt er, ist das vernünftig. Jetzt kann man das ja aus diesem höfischen Spielbereich rausnehmen und sagen, es ist überhaupt im Leben so. Zum Beispiel, wenn ich eine Firma gründe oder so. Mit Gewissheit was wage, um mit Ungewissheit zu gewinnen. Sagt er, das ist einfach so und widerspricht nicht der Vernunft. Es gibt keinen unendlichen Unterschied zwischen dem, was man gewiss gefährdet und der Ungewissheit des Gewinns. Das ist falsch. Allerdings gibt es einen unendlichen Unterschied zwischen der Gewissheit zu gewinnen und der Gewissheit zu verlieren. Doch die Ungewissheit zu gewinnen steht in einem angemessenen Verhältnis zu der Gewissheit dessen, was man gefährdet, wie es dem Verhältnis der Aussichten auf Gewinn und Verlust entspricht. Also es gäbe einen unendlichen Unterschied zwischen der Gewissheit zu gewinnen und der Gewissheit zu verlieren. Aber die Ungewissheit zu gewinnen steht in einem angemessenen Verhältnis zu der Gewissheit dessen, was man gefährdet. Ich gefährde mit Gewissheit mein irdisches Glück, um mit Ungewissheit ein unendliches Glück zu gewinnen. Und dieses Verhältnis ist angemessen, weil eben das Unendliche immer das Endliche zur Quantité negligible macht. Und daher kommt es, dass wenn es ebenso viele Aussichten auf der einen Seite wie auf der anderen gibt, die Chancen im Spiel auf beiden Seiten gleich stehen. Und dann ist die Gewissheit, dass man sich gefährdet, der Ungewissheit des Gewinns gleich und weit entfernt davon, etwa unendlich von ihr verschieden zu sein. Also wenn die Gewinnchance 50-50 ist, dann ist die Verlustchance auch 50-50. Und darum besitzt unser Angebot eine unendliche Kraft, wenn man das Endliche bei einem Spiel zu wagen hat, wo es gleiche Aussichten auf Gewinn und Verlust gibt und man das Unendliche gewinnen kann. Also hier kommt er jetzt wieder darauf zu sprechen, dass er die Wahrscheinlichkeit zwischen den beiden eben als 50-50 ansetzt, weil man nichts weiß, muss man sagen, es ist 50-50. Und er hatte ja vorher schon gesagt, selbst wenn die Chancen 1 zu n wären, sollte man setzen, aber die Aussichten sind sogar 50-50 und deswegen muss man erst recht auf die Ewigkeit setzen. Und jetzt sagt der Gesprächspartner, das ist beweiskräftig, wenn die Menschen einige Wahrheit aufnehmen können, diese ist eine davon. Und jetzt verlässt das Fragment endlich diese mathematische Reflexion und wird wieder existenzieller, indem jetzt der Zweifler eben sagt, ich gestehe es ein, ich gebe es zu, aber besteht nicht außerdem eine Möglichkeit, die verdeckte Seite des Spiels zu sehen? Also ich gestehe zu, wenn das so völlig ungewiss ist, wäre es vernünftiger, auf die Ewigkeit zu setzen, Aber gibt es nicht irgendwie einen Blick hinter den Vorhang, um da eine Gewissheit zu kriegen, die sich nicht allein auf das Glückskalkül der Wette stützt? Die verdeckte Seite des Spiels. Und jetzt sagt der Pascal dem Zweifler, ja, die Heilige Schrift und das Übrige und so weiter. Was ist damit gemeint? Die Heilige Schrift, die Tradition, die Kirche, die Heilsmittel der Kirche. Vor allen Dingen aber eben den Gedanke einer übernatürlichen Offenbarung, die diese Situation der totalen Unklarheit von Ewigkeit und nichts verändert, dadurch, dass die Ewigkeit plötzlich von sich Kunde gibt. Das schafft eine neue Situation. Der schlechterdings Verborgene oder der, dessen Existenz schlechterdings ungewiss ist, äußert sich. Die Heilige Schrift. Und jetzt sagt der Zweifler wieder, ja, aber mir sind die Hände gebunden und mein Mund ist stumm. Man zwingt mich zu wetten und ich bin nicht frei. Man macht mich nicht los. Und ich bin so beschaffen, dass ich nicht glauben kann. Was soll ich also nach eurer Meinung tun? Also ich nehme dir ja ab, dass es vernünftig wäre, auf die Karte Ewigkeit zu setzen. Aber wie das, wenn ich das nicht glauben kann? Wie kann ich mein Leben auf etwas setzen, dessen Dasein und So-Sein sich mir einfach nicht erschließen will, es einfach nicht annehmen kann, nicht sehen kann, nicht überzeugt davon bin? Was soll ich bloß tun? Ich weiß, es wäre besser, aber wie so leben können, wenn es nur eine Hypothese ist? Wie soll ich angesichts einer Hypothese, einer Wahrscheinlichkeit mich restlos auf diesen Kreis beschränken. Und allem, was da noch möglich wäre an Glück. Also, was soll ich bloß tun? Dann sagt der Pascal, das ist wahr, doch begreift wenigstens, dass eure Unfähigkeit zu glauben von euren Leidenschaften kommt. Okay, also Unfähigkeit zu glauben, jetzt die Frage, wo kommt die her? Und das Interessante ist jetzt, dass er jetzt sagt, die kommt nicht aus der Unfähigkeit der Vernunft, sondern die Vernunft wäre lenkbar, wäre in der Lage, mit guten Gründen, ohne zwingende Gründe, hierauf zu setzen und danach zu leben. Was ist eigentlich das Problem? Das sind eure Leidenschaften. Was natürlich eine riesige Tradition hat, die in Griechen anfängt und aber auch im Mittelalter weitergeht, dass die eigentliche Entgegensetzung Vernunft und Leidenschaft ist. Die Frage wäre, ob das so stimmt oder ob es eher so, wie Professor Spetz sagt, so darauf hinausläuft, dass es biblisch eigentlich Gehorsam oder Ungehorsam wäre. Also nicht Leidenschaft oder Vernunft, sondern gehorchen wollen oder nicht. Aber hier sagt er, das, was euch eigentlich hindert, daran zu glauben, ist eure Leidenschaft. Eure Leidenschaft, die über diesen Kreis hinaus will und euch deswegen verunmöglicht, wirklich diese Option zu treffen. Da die Vernunft euch ja dazu bewegt und ihr es dennoch nicht erreichen könnt, bemüht euch also nicht durch Vermehrung der Gottesbeweise, sondern durch Vermindung eurer Leidenschaften zu überzeugen. Ihr müsst einfach woanders ansetzen. Die Vernunft haben wir überzeugt. Wir haben sie nicht davon überzeugt, dass Gott existiert, aber dass es vernünftig ist, auf seine Existenz zu setzen. Und damit ist die Aufgabe der Vernunft beendet. Also sie hat, das haben wir anfangs gemacht, gezeigt, dass nichts positiv gegen die Existenz Gottes spricht. Die Existenz Gottes mit der Vernunft vereinbar ist. Sie hat jetzt gezeigt, dass es praktisch vernünftig ist, auf diese Existenz zu setzen. Damit ist das Geschäft der Vernunft für diesen Moment getan. Die Vernunft wäre überzeugt, wenn eure Leidenschaften nicht wären. Deswegen nützt es nichts, jetzt weiter zu resonieren. Das meint er hier mit Gottesbeweise anhäufen. Sondern jetzt müsst ihr euch überzeugen, indem ihr eure Leidenschaften vermindert. Ihr wollt zum Glauben gelangen und ihr wisst den Weg zu ihm nicht. Ihr wollt euch vom Unglauben heilen und ihr fragt nach den Mitteln dafür. Lernt von denjenigen und so weiter, die wie ihr gebunden wart und die nun ihr ganzes Gut einsetzen. Also wie geht das? Müsst ihr schauen auf diejenigen, die diese Option getroffen haben und nach ihr leben, die ihr ganzes Gut einsetzen, also ihr ganzes irdisches Leben? Und von denen kann man lernen, wie das geht. Ich habe jetzt einen schönen Satz gefunden, Kindern jetzt nochmal vorgelesen, also das Ende von Narnia kam von Narnia und da sagt irgendeiner, ich weiß nicht mehr welcher, eins hat selbst der ärmste Mensch zu geben, einen guten Tod. Das ist jetzt das ganze Gut einsetzen. Das kann selbst der eigentlich nichts hat, sein Leben einsetzen. Also an die müsst ihr euch halten. Es sind Leute, die diesen Weg kennen, dem ihr folgen möchtet, und sie sind von einem Übel geheilt, von dem auch ihr genesen wollt. Befolgt die Art, in der sie begonnen haben. Das ist ja so eine biografisch so eine Knickpunkt beim Pascal, dass er da im Rahmen seiner zweiten Bekehrung und im Rahmen der Üblichkeiten da in Port-Royal mit der Situation oder mit der Anfrage konfrontiert war, dass die da gesagt haben, ohne einen geistlichen Leiter geht gar nichts, dem man sich ganz zu unterwerfen hat. Und zwar nicht nur die Mönche, sondern jeder, der auf dem Weg ist und das für den Pascal eigentlich inakzeptabel war, kann man sich ja vorstellen. Bei so einem intelligenten Kerl und so einem eigenwilligen Typen. Und das war so sein innerer Kampf, sich da wirklich durchzuringen, sich da einem geistlichen Lehrer, geistlichen Leiter zu unterwerfen. Das taucht auch immer mal wieder in Fragmenten auf und klingt jetzt auch hier an. Sagt, ihr müsst euch in die Obhut oder in die Nachfolge eines Menschen oder von Menschen begeben, die diesen Weg, den ihr gehen wollt, bereits gehen. Und jetzt kommt eben dieser erstaunlich und für viele empörend nicht rationalistische Ansatz. Also was haben die gemacht? Sie handelten in allem so, als glaubten sie. Sie gebrauchten Weihwasser, ließen Messen lesen und so weiter. Also die Menschen, die zum Glauben gefunden haben, behauptet er hier, haben, um dahin zu kommen, schon mal so gelebt, als glaubten sie. Das hängt ja auch mit seiner von Descartes her geprägten Leib-Seele-Vorstellung zusammen. Das sagt, der Körper ist eigentlich eine Maschine und die kann schon mal Sachen machen. Und der Geist humpelt irgendwie hinterher. Erstmal ist der Geist natürlich die Vernunft, die die Maschine da irgendwie programmiert, aber dann kann die Maschine so ein Eigenleben haben, die dann die Vernunft sozusagen mit umprogrammiert. Also der Leib kann schon mal machen, was die Vernunft noch nicht nachvollziehen kann, nämlich in die Messe gehen, Weihwasser gebrauchen, ganzen äußerlichen Zeichen, deren Sinn eigentlich ein innerer Vollzug des Glaubens ist. Man kann die aber auch schon vollziehen, wenn der innere Vollzug noch gar nicht mitgegeben ist und hoffen, dass der sich dann einstellt.
Forschung hat inzwischen entdeckt, dass allein die Mimik, die erzwungene Mimik eines Lächelns, eine innere Bereitschaft und Beschaffenheit hervorruft, die einem echten Lächeln dann entsprechen, also eine positive Wirkung erzeugt, auch wenn dem erzwungenen sich selbst zwingenden Lächler gar nicht zum Lächeln zumute. Also das.
Ja.
Man muss also diesen einen Punkt auch noch einzeichnen, dass ich im Kern ja entschlossen bin. Also da will jemand glauben. Mhm. Das ist nicht so, er sagt zwar, er kann nicht glauben, aber er will glauben. Wenn er nicht glauben will, geht es natürlich nicht. Aber wenn er will, dann hilft, so sagt er hier, das äußere Verhalten. Also wenn der Kern schon Ja sagt, kann ich von außen her auf die mittlere innere Linie einwirken. Und das ist inzwischen eben sogar physiologisch bestimmt. Hier geht es tatsächlich noch, wie du auch gesagt hast, mit der Maschine oder so, dass es einfach so gedacht ist. Und inzwischen wissen wir, dass das einen Schritt weiter tatsächlich so ist. Wenn der so einen Kern will in meiner Person, jemand, den ich nicht mag und nicht sympathisch finde, aber dass ich ihm einfach freundlich begegnen will, dann passiert was im Gehirn. Es passiert ja nicht bloß im Gehirn, es passiert ja sogar, das ist ja diese neue Wissenschaft der Epigenetik, dass das sogar was einträgt, was hinterher vererbbar ist oder so. Wir haben doch in der Schule gelernt, also ich habe das genauso gelernt, Lamarck ist falsch, es gibt keine Vererbung erworbener Eigenschaften. Er hat sich das ja so vorgestellt, dass die Giraffe, weil die sich immer höher nach dem Blättern gerade in den langen Hals gekriegt hat oder so, dann haben wir gedacht, das ist Blödsinn, sondern das ist so wie beim Darwin. Nicht? Und dann wurde diese Idee, die dann einerseits da war, nochmal dadurch verunklärt, dass in Russland, wo es beim Marxismus, dem es ja darum ging zu sagen, die Dinge sind nicht biologisch und soziologisch, dass die behauptet haben, mit gefälschten Ergebnissen, man könne Dinge ändern, Weizen zum Beispiel in einer bestimmten Form bringen, und dann sind die Leute ja in der Ukraine in Scharen verhungert, weil da eben nichts wuchs, sodass das nochmal blockiert war. Und jetzt ist es aber erwiesen, es gibt eine ganze Wissenschaft seit 30 Jahren, die sogenannte Epigenetik, dass sich also tatsächlich im Erbgut Dinge niederschlagen, wenn ich mich entsprechend verhalte. Also einmal im Gehirn, sogar bis ins Erbgut, was da noch nicht bewusst war. Also wenn ich im Kern, in der Person will, kann ich dann bei mir über diese äußeren Dinge was erreichen, was ich nicht von innen nach außen kann, sondern wo ich von innen ganz nach außen gehe, um das dann in diese mittlere Sphäre zu bringen. So dass man dann also auf die Dauer, wenn man sich wirklich bemüht, den hinterher auch netter findet, den anderen Menschen, den er erst nicht ausstehen konnte, dass das so geklappt.
Kann man das Wort entscheiden,
Epigenetik? Ich darf es natürlich nicht falsch schreiben.
Ja, und dann Genetik. Das Epi heißt einfach nochmal drauf. Genetik heißt das Werden, Genesis Werden. Und Epi heißt draufgesetzt. Also das, dieses Werden tatsächlich hier, was man eben, hat er einfach gemeint, das gäbe es, der Mark, und was man dann erstmal verabschiedet hat, und hat gesagt, nee, das gibt es nicht. Inzwischen wissen wir, dass es das sehr wohl gibt. Dass das bestimmt sogar bis dorthin. Das brauchen wir hier gar nicht, die Vererbung. Wir sind ja hier beim Individuum. Ich wollte das nur schon anschließen, um zu sehen, wie weit das wirklich reicht. Also es reicht erstmal in Umstellungen im Gehirn, dass einfach Stoffe dort freigesetzt werden, neue Synapsen aufgebaut werden und von dort Dinge möglich werden. Aber es reicht sogar bis in das Genom hinein, weil es eben aus dem Genom noch das Epigenom ist, in dem das aufgebaut wird. Können Sie sich ja ausführlicher hier vom der Seite also lernen, wenn Sie ihn fragen wollen.
Episomen sind Zellbestandteile, die auch von einer Zelle zur anderen weitergereicht werden können. Kleine Pakete mit genetischen Inhalten. Ja.
Also es ist erstaunlich, was wir damit, also das würde ja heißen, dass man von dort ja auch nochmal ein Stück Verantwortung auch für seine Nachkommen nochmal hat in so einem Punkt. Nicht? Weil das ja eben nicht bloß also bei uns selber passiert, sondern ins Epigenom geht.
Ja, auch nochmal eine ganz starke Verfleischlichung der Erbsünden, des Erbsündengedankens, ne? Der sich ja so schon aufdrängt, wenn man einfach nur Erziehung ansetzt und so. Aber wenn man das noch dazu nimmt.
Aber das würde der Sarrazin ja sehr abgemahnt, muss man sagen. Weil der hat da an sich nichts anderes gesagt in dem Buch. Also, der hat das abgeschrieben von den New Yorkern.
Aber. Eben, was man dann daraus macht, muss man nochmal sehen, dass man jetzt nicht wieder eine neue Ideologie drüber anfängt.
Man weiß es aus dem Tanzen, wenn man jetzt eine Linie der Ewigkeit erzeugen will, also eine endlose Arabeske, die ja erstmal Voraussetzung ist mit dem Körper, dann macht er das eine große Mühe, überhaupt schon das Bein da hinten zu halten, weil das macht man ja normalerweise nicht. Das dann in Verbindung zum Arm zu bringen, zu beiden Armen, Da muss ja auch der Geist dazu funktionieren, zu dieser Körperhaltung. Wenn der jetzt sich übel fühlt, weil er da 2000 Zuschauer sind, was ja möglich ist, ja, dann muss er trotzdem gute Miene zum bösen Spiel machen, weil er muss eher dann dieser Form dienen,
so ist es,
als jetzt seiner Übelkeit.
So ist es.
So, er beides ist schwierig zu machen. Ja, also,
ja, genau,
will sie sich zu sehr widersprechen.
Okay. Vielen Dank. Also, das war nochmal auch eine wichtige Ergänzung, dass genau diese Gestalt ist, dass es eine Grundentscheidung gibt, so ich glaube, hilf meinem Unglauben, das ist ja schon da gegeben. Und dass diese Grundentscheidung hinreicht, auf der leiblichen Ebene sozusagen, jetzt mit Pascal gesagt, die Maschine umzuprogrammieren, ja, was dann wieder einen Rückschlag hat auf die psychische Ebene, auf die seelische Ebene. Und ich finde auch das Beispiel, also hier mit dem Weihwasser einfach nehmen und so, das ist uns inzwischen fremd geworden, aber interpersonal ist es ja ganz offensichtlich, wie Sie gesagt haben, ich kann willentlich lächeln, in aller Regel. Also auch den, den ich ganz fürchterlich finde. Da hat die Mutter Teresa immer darauf abgehoben, lächeln als Dienst, und das einfach da geht.
Aber es kann auch unter Umständen für die Lüge missbraucht werden, also im gesellschaftlichen Kontext mal.
Ja, missbraucht kann alles werden.
Das ist keine Spiel natürlich. Auf Dauer ist das Lächeln beim Hamlet, das ist ja beschrieben, sein Stiefvater bzw. sein Onkel, der den mahnt er ja an wegen seinem Lächeln. Ja? Der Kerl lächelt immer und er kann ja auch nicht mehr zu Gott finden.
Ja gut, aber das ist eine andere Gestalt, ne? Das ist eine List. Ne? Ich will dem anderen Böses und benutze das Lächeln, um ihn reinzulegen. Aber hier geht es ja darum, ich will dem anderen zwar eigentlich Böses, aber ich will dem nicht Böses wollen. Und weil ich das nicht will, könnte ich mich da nochmal umprogrammieren. Also Sie meinen jetzt, dass können Sie nochmal unterscheiden, gutes Missverständnis und schlechtes Missverständnis?
Sagen wir mal Widerspruch, der nicht geklärt werden konnte, weil jeder sich unter dem Gleichen was anderes vorgestellt hat, weil jeder gedacht hat, es ist das Gleiche, aber es sollte eigentlich dasselbe sein.
Und das ist jetzt ein gutes oder ein schlechtes Missverständnis? Ja, müsste ich mal drüber nachdenken.
Ich habe das auch nicht in 5 Minuten mir überlegt. Also, das muss ich, glaube ich, wirklich setzen erstmal.
Ja. Aber gut, ich meine, reden hilft immer, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig.
Das bringt mich auch nochmal auf einen Gedanken, was Gnade anbelangt. Gnade, auch wenn sie sich nicht erfüllen sollte in dem Leben, ist ja, wenn man jetzt den ganzen Lebensbogen sieht, auch eine Verheißung, die unendlich wirkt, wie ich bin ausgezeichnet, dass ich das erleben kann. Ja, es ist ja, das sollte man in dieser Wette vielleicht noch dazu nehmen, dass das kam mir noch, aber was ich überhaupt nicht verstanden habe, und das mag daran liegen, dass ich nicht am Anfang dabei war, ist das jetzt von Pascal auch als Lebenshilfe gedacht gewesen, seine Wette und so fortzuführen?
Ja, also.
Positive Lebenshilfe, wie man nicht.
Ja, also sogar ewiges Lebenshilfe. Ne? Also, ist mehr als Lebenshilfe, also es ist eine Hilfe, die das Ganze betrifft, ja. Das Gelingen des Lebens.
Dann ist die Gnade mit Sicherheit, die Möglichkeit der Gnade mit Sicherheit für mich als Verheißung eine Lebenshilfe.
Ja, das sollte auch sein. Und er hat hier mit Leuten eben zu tun, das war ja der Ausgangspunkt mit diesen Höflingen, die den Kopf voller irdischer Probleme haben, Leidenschaften, sagt er einfach, die beiden Leidenschaften aus dem Bauch und aus der Brust, ne? Und sagte, wie kann ich denen also auf den Weg zu Gott bringen, unter der Voraussetzung, dass wir keine wirklichen Beweise haben. Das ist ja sein Ausgangspunkt, weil er da so mathematische Vorstellungen von Beweis hat. Das gibt es in der Metaphysik nicht. Und sagte, was kann man jetzt machen? Und dann macht er diesen Vorschlag, du müsstest doch wenigstens wählen, eine Hypothese, eine Wette machen. Wenn du doch weißt, dass du stirbst und man nicht weiß, was danach kommt. Könntest doch ein, müsstest du eigentlich vernünftig leben, das hat er schon so gemeint. Und das haben wir jetzt da immer durchgesprochen und dann sagte, gut, aber das hilft trotzdem nichts, auch wenn man das theoretisch glaubt, wir tun nicht, was wir theoretisch einfach eingesehen haben. Das war eben die Meinung von Sokrates noch, dass keiner freiwillig das Schlechte tut oder das Böse tut und das ist ein Irrtum. Der Mensch ist eine Schicht tiefer, als das der Sokrates gesehen hat. Ich kann sehenden Auges das Falsche wählen, ich kann mich vertrotzen, ich kann mich da verbohren, ich kann das einfach abbrechen, die Überlegung, das hat er nicht gesehen im selben Maß. Das ist schon eine Dimension, die noch dazu kommt.
Das ist mein Problem, auch immer wenn die Vernunft wirklich nicht zugänglich ist. Es gibt ja wirklich Bereiche, wo es sehr schwer zu finden ist, was macht man dann? Weil das ist ja immer die Voraussetzung, ich verfüge da total. Es gehört schon zum Menschen, aber es gibt auch, nach meiner Meinung, auch Bereiche, wo es eben nicht erreicht wird.
Ja, ja. Also der ganze Bereich des Unterbewussten und so. Mhm. Da ist es natürlich nochmal Aufgabe der Vernunft, die Frage, wie gehe ich damit um? Also es gängelt uns nicht total, es gängelt uns weitgehend und so, aber es kann sich aufdecken und dann ist es, setzt ja zum Beispiel Psychotherapie, die kann ja noch so viel unten rausholen, die Weise, wie sie es behandelt, läuft dann doch über die Vernunft, über das Verständnis. Und so jetzt auch hier, nicht? Er sagt, da sind eben diese unvernünftigen Anteile in uns, die Leidenschaften, die uns da plagen und immer über diesen inneren Kreis hinaustreiben, was tun. Da, wo es geht, schon mal auf der äußeren Ebene so leben, als hätte ich sie besiegt. Es kann ja eine Leidenschaft in mir toben, die ich im Rahmen irgendeiner Möglichkeit, die natürlich immer fluktuiert, nicht rauslassen kann. Man kann das halt natürlich dann nicht hinkriegen, wenn man das so auf das Nicht fokussiert. Es geht eigentlich nur positiv. Ne? Man kann nicht an etwas nicht denken, aber man kann an etwas anderes denken. Oder so.
Aber man könnte ja zum Beispiel die Leidenschaften, die ja auch wichtig als Motor sind, sich so beziehen, dass, ich würde nicht sagen nichtig, aber dass sie nicht eben so aufgeladen werden wie ein Fetisch. Also die Menschen hängen zum Teil an ihren Gegenständen mehr als an ihrem Leben. Ja? Das ist gerade bei Eigentumsfragen, das sieht man das immer wieder. Und warum hängen sie mehr dran? Weil sie diese Gegenstände so aufladen. So wahnsinnig. Das ist ihr Einziges. Sterben könnten sie, aber das Teil könnten sie nicht hergeben. Das halten sie fest. Das ist wie so eine, im Kindergarten. Ja, die gibt ein Kind auch zum Teil nur mit höherer Gewalt, also mit größerer Gewalt dann etwas an. Und damit so umzugehen, dass man das auch als nichtig, aber mir fällt jetzt nicht das richtige Wort davon,
das war ein Versuch, immer wieder angeboten zu sagen, das ist eben nichtig. Nicht? Und das hilft sicher auch in manchen Zusammenhängen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich das entscheidende Mittel der Wahl ist. Sondern wenn die Dinge kostbar sind, dann sind sie es auch. Und dann sollte man sich das auch die Sache nicht dadurch erleichtern, dass man sich einredet, die sind es nicht mehr. Die Methode hat es schon immer gegeben. Das ist das, was also die sauren Trauben sind, nicht? Beim Fuchs. Sind sowieso sauer. Und dieser Trick ist immer benutzt worden. Da gehören haufenweise Witze von den Klerikern über die Sexualität hinein oder so Geschichten, dass man das, worauf man verzichtet und was einem verboten wird, schlecht macht. Und das kann auf die Dauer keine Lösung sein, weil man sich da verschwindelt, sondern man müsste schon sagen, es ist eine Kostbarkeit, aber das andere ist eine größere Kostbarkeit. So erzählt jedenfalls Jesus das etwa, wenn er da dieses Gleichnis erzählt, mit der Perle, wo der Kaufmann alles andere verkauft für die Perle oder er den Acker kauft, wo da ein Schatz drin ist. Also es gibt da schon so ein Wissen darum, dass es was Kostbares ist, was ich aufgebe, aber was in dem Fall es wert ist. Ich glaube, dass man sich das nicht ersparen kann in ernsthaften Dingen. Und vielleicht gehört das auch ein bisschen in diese Probleme mit dem echten und falschen Missverständnis, wovon Sie sprachen. Also dass es schon Dinge gibt, wo man sagen muss, das ist toll und das wäre wunderbar, aber es kommt nicht in Frage. Wir wählen eben nicht bloß zwischen Gut und Böse, sondern die Tragik des Lebens ist, dass wir immer wieder zwischen Gutem und Gutem wählen. Es gibt eine Tragik für Christen. Also für mich ist ein klassisches Beispiel die Johanna von Chantal, die dann zusammen mit dem Fenelon einen Orden gegründet hat und über ihren Sohn wegschreitet. Der legt sich auf die Tür der 15-Jährige und sagt, wenn du da, du musst über mich weggehen, wenn du das jetzt tun willst. Und sie sagt, ich bin gezogen, sie geht über ihn weg und gründet also den Orden. Er hat natürlich für den gesorgt, dass er da runtergekommen ist oder so, aber das sind so äußerste Punkte. Also es wird nicht zwischen Gut und Böse gewählt, sondern es wird auf was Gutes verzichtet. Das müsste man schon mitsehen, dass das häufiger im Leben der Fall ist, als wir denken. Es ist nicht so einfach immer zwischen Gut und Böse, sondern sehr oft sind gute Dinge mit guten Gründen auf beiden Seiten. Und wie komme ich zu der Klärung, was mache ich da, wo ich ja dann noch den Gedanken noch dazu noch tue? Die Frage ist eben, ob ich nicht vielleicht das eine tue, weil ich vom anderen weglaufe. Das erschwert die Sache nämlich nochmal. Dass ich mir das eine zurechtlege und sage, da bin ich ja eigentlich jetzt gerufen, weil ich eigentlich dem anderen ausweichen
will. Der erste hätte
Kann ich das Beispiel mit der Psychotherapie auch nehmen? Das ist nicht sehr gut. Die Psychotherapie ist ja eine ganze Wissenschaft und eben eine anthropologische, weil es um den Menschen geht. Und das Ziel ist ja, dass was Gutes dabei rauskommt, dass der ein Problem hat, hinterher keins mehr hat und an dem Punkt, wo er steht, zwar immer noch steht, aber versöhnt ist mit sich und der Welt, was eigentlich alle anderen eh schon haben, die vielleicht nicht das Problem haben, die sind dann auf einem Punkt. Und da es halt so kompliziert ist und immer vieles oder oft viele Wege nach Ruhm führen und im weil es so großes Teamwork einfach notwendig auch ist, gibt es verschiedenste Richtungen. Also das ist alles klar, das brauche ich jetzt eigentlich nur, um es nochmal deutlich zu machen. Es gibt dann die Psychoanalyse, das war das, was Sie vorhin gesagt haben, die in die Tiefe geht. Es gibt auch den anderen Teil, die Verhaltenstherapie, das ist dann der Bereich, der die Vernunft anspricht und den Verstand und aber zwingt, endlich loszugehen und etwas mit den Erkenntnissen zu machen, ganz egal, was vorher war. Und beides zusammen hilft dann. Also sie wollen dasselbe, bedienen sich derselben Methode, machen aber nicht dasselbe, sondern das Gleiche. Und es ist quasi eine gute Sache, die versucht, es zusammenzubringen. Man könnte also auch für denjenigen, der das alles nicht machen muss und auf demselben Punkt steht, auch als gutes Missverständnis verstehen, mit dem Flurschaden des schlechten Missverständnisses. Und deswegen muss geredet werden und ausprobiert werden und gehandelt werden, um eben wieder auf denselben Punkt, auf den Ausgangspunkt zu gehen. Also wie mit der Rolle rückwärts und dem Flip-Flop vorwärts, der am selben Punkt endet und der vom selben Punkt startet und unterschiedlich weit sich entfernt voneinander. Aber da der Ausgangspunkt der gleiche ist, muss auf demselben Weg auch wieder zurückgegangen werden, damit eben beide wieder am gleichen Punkt sind. Und, wir können zwei Menschen nehmen, wir können aber auch eben denselben Menschen nehmen, der in sich gespalten ist, mit dem Verstand, der Vernunft, mit dem Guten, mit dem Schlechten, mit dem Schmerz, mit dem überhaupt nicht wissen um den Schmerz. Das wäre jetzt nochmal eine Ausführung und ich glaube, die muss ich noch mehr setzen.
Vielen Dank.
Ja, und das auch diese Gegenüberstellung von Leidenschaften oder auf jeden Fall Leben oder der Besitz, das ist ja im Grunde die Definition von der Gelassenheit. Weil ich meine, bei der Gelassenheit, da tue ich es ja trotzdem anerkennen, die andere Seite, und dann muss ich halt abwägen, wie ich dem zustimme und nicht jetzt nur einfach ablehnen und sagen, das ist jetzt nichts oder sowas.
Es gibt halt bei der Gelassenheit beide Möglichkeiten. Also manche wollen uns die Gelassenheit verkaufen, in dem Sinn, dass sie sagen, eigentlich haben die Dinge ja keine Schwierigkeiten. Während Gelassenheit das schätzen kann, was dort und sagt, das ist toll, nur eben nicht für mich. Das ist nicht mein Weg und das ist nicht so, aber es ist an sich toll und die anderen sind, die den wählen, nicht schlechter dran oder so ähnlich. Mein Weg ist es nicht, nur das. So was müsste da hineinkommen. Und ganz wichtig, es muss gehandelt werden, tatsächlich. Steht ja auch draußen da an der Tür, dass die Philosophie da nicht zum Reden, sondern zum Handeln geführt hat, im Buchchen da hingeschrieben, vom Seneca.
Also, eben äußerlich schon mal vollziehen, was ich innerlich noch nicht ganz kann. Ganz natürlich wird euch eben das Gleiche zum Glauben führen und euren Verstand demütigen. Also der Verstand ist eben jetzt diese mittlere Ebene der Vernunft, der rechnende Verstand, der eben in der Gottesfrage nicht weiterkommt und jetzt gedemütigt wird, weil er mitvollziehen muss, dass hier schon so gehandelt wird, als würde schon geglaubt. Das demütigt den Verstand. Und jetzt sagt der Zweifler, gerade das fürchte ich ja. Und sagt der Pascal, warum? Was hast du zu verlieren? Doch um euch zu zeigen, dass der Weg zum Glauben führt, das lässt die Leidenschaften abnehmen, die euch so stark behindern. Eben, und da müsste man, das kürzt dann natürlich wahnsinnig ab, also nur durch Weihwasser nehmen und in die Messe gehen, nehmen die Leidenschaften nicht ab. Die Frage ist ja überhaupt, ob die Leidenschaften abnehmen oder nicht anders in Dienst genommen werden sollen. Das ist natürlich dieser ganz starke Augustinismus, der hier drin steckt. Diese Zweiteilung im Menschen, einerseits ein Geistwesen, andererseits ein Wesen mit Leidenschaften, Körperlichkeit. Es geht ja gar nicht darum, dass die abnehmen, sondern ein Bild vom Freud, dass die Pferde da eben dem Kutscher gehorchen. Aber ohne die Pferde kommt der Kutscher nicht weit. Das kommt hier natürlich auch zu kurz. Ende dieses Gespräches. Jetzt fragt der Pascal, welches Übel wird dir nun daraus erwachsen, wenn du diesen Entschluss fasst? Und das ist jetzt für mich eigentlich der wichtigste Gedanke, dass es endlich auftaucht. Du wirst getreu, redlich, demütig, dankbar, wohltätig, ein aufrichtiger, wahrer Freund sein. Also das ist eben das Entscheidende, worüber jetzt endlich zu sprechen kommt, dass es natürlich hier auf der Ebene des Gehorsams Sachen gibt, die mir entgehen, wie wir gerade auch nochmal besprochen haben. Gebt mir nicht nur Böses, sondern auch Gutes. Aber trotzdem gibt es kein sinnerfülltes Leben, wenn ich mich nicht auf die Seite der Sittlichkeit schlage. Und die Früchte beginnen hier und jetzt und nicht erst im Himmel. Wie der C.S. Lewis sagt, wenn man im Himmel angekommen ist, wird man das Gefühl haben, man wäre immer da gewesen, weil das alles verklärt. Fichte sagt das so schön, man kommt nicht im Himmel durchs Begraben werden, sondern eben jetzt durch Entscheidung. Das stimmt natürlich auch nicht, wir sind dann noch nicht da und so, aber ein sinnvolles und erfülltes Leben gibt es gar nicht außerhalb des Gehorsams, nennen wir es mal so, außerhalb interpersonaler Anständigkeit. Außerhalb der Liebe. Also was entgeht euch? Vergiftete Freuden. Ihr werdet ohne Ruhm und Vergnügung sein, doch habt ihr dafür nicht andere Freuden. Ich sage euch, dass ihr dabei in diesem Leben gewinnt und dass ihr bei jedem Schritt, den ihr auf diesem Weg tut, die so große Gewissheit des Gewinns und die so große Nichtigkeit dessen, was ihr aufs Spiel setzt, sehen werdet. Dass ihr schließlich erkennt, ihr habt euch bei der Wette für etwas Gewisses und Unendliches entschieden, wofür ihr nichts hergegeben habt. zwei Gedanken. Das eine ist nochmal dieses mit dem Nichts stark gemacht wird, wo wir gerade nochmal gehört haben, so geht's nicht. Das führte, war mit einer der Gründe der Entwertung der Leiblichkeit und der Sexualität in der Kirche, dass eben die Kleriker so genau das versucht haben, sagen, es ist eben nichts. Es ist nicht so, dass man nichts hergibt, sondern man gibt etwas her. Okay, tragen wir ein. Und das andere, was jetzt neu ist, sagt er, in dem Moment, wo du anfängst, diesen Weg zu gehen, wächst die Gewissheit. Es ist nicht so, dass du ewig in der Situation bleibst, dass es völlig ungewiss ist, sondern mit der Entscheidung wächst die Gewissheit. Und vorher nicht. Das ist ja das ganz Erstaunliche an solchen Entscheidungen. Mein Bild ist immer der Petrus. Wenn er da übers Wasser geht, der kann nicht sich auf die Bootkante setzen und mal mit dem Zeh so nachfühlen. Trägt es nämlich nicht. Das ist wirklich erst in dem Moment da und gegeben, wo der es wagt. Das ist in vielen auch nicht religiösen Zusammenhängen so, dass wir den wahren Charakter einer Situation, eines Anrufs, eines Weges erst dann verspüren, wenn wir ihn von innen heraus verspüren, also aus der Entschiedenheit heraus. Deswegen ist eine einfach so eine Lebensgefährtenschaft einfach substanziell was anderes als eine Ehe. Also diese grundsätzliche Entschiedenheit für den anderen, zu sagen, egal was passiert, wir gehören zusammen, für sich nochmal beiseite gelassen, ob das dann glückt. Aber diese Entschiedenheit für den anderen ist einfach prinzipiell etwas anderes, als zu sagen, solange es uns gefällt. Prinzipiell was anderes. Ich kann den anderen gar nicht in der Weise kennenlernen, von innen heraus kennenlernen, wie, also ohne diese Entscheidung. Das hat jetzt nichts mit irgendwie verknöcherter kirchlicher Sexualmoral zu tun, sondern ist einfach so. Das ist einfach eine Tatsache, also eine andere Form der Beziehung gegeben. Das heißt, in dem Moment, wo du dich entscheidest, kommt Gewissheit. Vorher nicht. Thomas sagt, es gibt überhaupt keine Entscheidung, wo es nicht eine Restunsicherheit gibt. Und jetzt hat er ihn überzeugt, er ist jetzt ganz begeistert, diese Rede begeistert, er zückt mich. Und wie sagt der Pascal, wenn sie also die Rede euch gefällt und sie euch machtvoll scheint, so wisst, dass sie von einem Menschen verfasst wurde, der vorher und nachher auf die Knie gefallen ist, und dieses unendliche und unteilbare Wesen, dem er sein ganzes Wesen unterwirft, zu bitten, dass es sich auch zu eurem eigenen Wohl und zu seinem Ruhm euer Wesen unterwirft, dass sich so die Macht mit dieser Niedrigkeit vereinigt. Und also da kommt das jetzt, was Sie gefragt hatten, ganz stark raus, dass es da wirklich um Seelsorge geht. Das hat er nicht einfach nur diskutiert, sondern es ihm um das Glück des anderen geht, um das Gelingen seines Lebens.
Wenn
gesehen hat. Das, was der geglaubt hat, mag zwar sein, aber er konnte mir helfen. Und in dem Fall ist es egal, was mit dem anderen ist, ob der jetzt glaubt oder nicht glaubt, ob der Philosoph ist oder eben Religionswissenschaftler oder Priester. Oder also es läuft eigentlich immer aufs Gleiche hinaus. Und das macht es so schön, wenn man es erklären will, weil ich kann auch sagen, Leute, ihr wisst es sowieso und alles ist ganz einfach und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. So geht das einfach nicht. Dann, ja, Facebook oder, also, das ist einfach eine Menschheitsfrage. Der Umgang mit Menschen untereinander. Und man muss halt aufpassen, wie man es anfängt sonst. Im besten Fall kommt man mit dem blauen Auge davon. Ansonsten kann man auch Pech haben.
Ja, also möchtest du was dazu sagen?
Nein. Also ich würde sagen, das ist wirklich jetzt so der Abschluss, wo das dort steht. Und ich meine, das ist die Form, wie es geht, wo das dann auch eingezeichnet ist und man hat sich da auch ein bisschen einsortiert und oft wird ja dieser Schlussteil weggelassen, so in der Diskussion über die Weltorganisierung, so wird das mathematische umschlagen, während der Kern gemeint ist. Und das finde ich schon wichtig. Was ich dann eben noch weiß, wenn eben Blondel zum Beispiel sagt, er ist ja ganz hingerissen von seinem Pascal und sagt, aber das eine muss er ihm vorwerfen, dass er hier sagt, wir müssen wählen, anstatt klarzumachen, dass wir das wollen. Also er setzt an bei der tiefen Sehnsucht. Deswegen hatte ich vorhin von diesem Desiderium Naturalium gesprochen. Das muss man anders machen.
Ja.
Und das versucht Blondel den Menschen zu zeigen, wenn ihr handelt, habt ihr schon immer, seid ihr schon unterwegs nach dem Glück, nach dem Guten oder so etwas, das sucht ihr. Und wenn ihr ein bisschen nachdenkt, dann sucht ihr etwas, was ihr nicht selber erreichen könnt. Die Formel, die er hat, heißt notwendig, aber unmöglich. Also ich selber kann es nicht erreichen, es kann mir nur geschenkt werden, aber auf dieses Geschenk hin bin ich unterwegs. Dass man sich das klar macht, während die Leute sich immer wieder einbilden, sie könnten selber ihres Glückes Schmied sein oder so. Natürlich hat man da was dazu zu tun, aber man kann es nicht eigentlich machen, sondern es muss einem geschenkt werden und man kann sich nur dafür bereiten.
Vielleicht noch eine Ergänzung. Weil das jetzt schön reinpasst, also Pascal sagt, wir müssen wählen, der Blondel, wir wollen, und dann gibt es eben, das hatte ich auch schon ein paar Mal angesprochen, ich wollte es jetzt nur am Ende nochmal sagen, diese Weise, wie der Fenelon die Wette aufzieht, der sagt, wir sollen. Das ist nochmal was anderes, dass er sagt, wenn es Gott gibt, also er zieht das auf am Zweifel, nur eben radikaler Zweifel, nicht nur an der Ewigkeit oder nicht, sondern mit Descartes. Sagt, dieser Gedanke des Cogito überzeugt einen auch nur, solange man ihn denkt. Das ist ja auch ein Streitfall, kann man darüber diskutieren. Aber so setzt er an, sagt, eigentlich bin ich hier völlig ohne jede Gewissheit. Was mache ich jetzt? Und sagt er, die Situation dreht sich da, wo ich erkenne, dass ich zweifeln, also genauso falsch zweifeln kann, wie ich falsch glauben kann. Nämlich, und nennt das so, der Abgrund, in den ich stürzte, stößt mich zurück. Also der Zweifel ist auch keine letzte Zuflucht, weil ich eben auch falsch zweifeln kann. Ich kann ja nicht nur falsche Meinung haben oder falsch etwas annehmen und glauben, sondern auch falsch zweifeln. Das heißt, in dem Moment bin ich eben wirklich in dieser Wahl drin und da ist dann nicht mehr die Frage, was will ich, sondern was soll ich? Was ist jetzt hier die richtige Antwort? Und da sagt er, das wollte ich Ihnen zuletzt vorlesen, dass wenn ein allmächtiges, unendlich gutes und wahrhaftes Wesen mich gemacht hat, damit ich die Wahrheit erkenne durch die rechte Vernunft, die es mir gegeben hat, dann bin ich unentschuldbar, wenn ich mich selbst durch einen willkürlichen Zustand verblende und mein universaler Zweifel ist ein Monstrum. Wenn dagegen meine Vernunft falsch ist, bleibe ich entschuldbar, wenn ich ihr folge. Also zwei ganz andere Kategorien, ne? Nicht selig oder unselig, sondern entschuldbar oder unentschuldbar. Unentschuldbar, wenn ich mich hier in dieser Situation, in der mir die Wahrheit der es einen natürlichen Wahrheitseindruck gibt, wenn ich mich dem restlos verschließe durch Zweifel, bin ich unentschuldbar, wenn das der Weg ist, wie Gott mich führt und mir was zeigt, da kann ich dann nur eins von beiden wählen. Und wenn ich den radikalen Zweifel wähle, bin ich unentschuldbar, weil es eben nicht angemessen wäre, hier zu zweifeln, es nicht angemessen ist. Und der letzte Satz, eben, er baut das dann um, diese Formel von Descartes, er sagt nicht mehr, ich zweifle, also denke ich, also bin ich, sondern so bin ich denn schließlich entschlossen zu glauben, dass ich denke, weil ich zweifle und dass ich bin, weil ich denke. Das wollte ich nochmal zuletzt erwähnt haben, weil das, falls jemand die Seminararbeit schreibt, ein schönes Thema sein könnte, die beiden Formen der Wette vielleicht wieder dann ins Gespräch zu bringen. Das ist bei diesem Spähmann-Buch da über den Fenelon schön aufgearbeitet. Und damit danke ich erstmal und du bist dran.
Das kann ich wirklich nur unterstreichen. Also das ist ein weit verbreiteter Gedanke, auch in Theologenkreisen, dass man mit dem Zweifel reifer ist, als wenn man nicht zweifelt. Nicht? Während der simple Gedanke hingehört, ich habe auch am Zweifel zu zweifeln. Wenn ich schon sage, also Zweifel ist so eine tolle Sache, dann kann ich den Zweifel selber nicht ausnehmen, weil es unanständig sein kann, zu zweifeln. Dass ich also Beweise haben will, die es nicht gibt, Freundschaftsbeweise oder Liebesbeweise in der Art, wo Leute denken, ich müsste hier Beweise haben, die mir die Entscheidung ersparen. Mir zu einer Entscheidung immer gehört, dass ich auf beiden Seiten Gründe für habe. Es gibt, ich nenne das Ideologie, die These zu behaupten, man hätte für seine Entscheidung 100% Gründe. Sonst ist ja Ideologie ein Begriff, an sich hieß das einfach Erkenntnistheorie. Napoleon hat das dann negativ benutzt für die Philosophen, die Gesinnungsbestimmung. Also zu sagen, ich definiere jetzt Ideologie eben nochmal so, dass ich sage, die These, ich habe für meine Entscheidung 100% theoretische Gründe. Mit der Konsequenz, dass wer sich anders entscheidet, entweder dumm oder böse ist oder am besten gleich beides. Entscheidung habe ich immer gegen Entstehen, gegen Gründe. So fängt deswegen zum Beispiel Thomas ja sein Kapitel über die... Ach so. Nicht, danke. Nicht, also, dass man hier nochmal sieht, ich habe immer Gegengründe. Thomas fängt sein Gottestraktat an, videtur quod non. Er glaubt, dass es Gott, es sieht so aus, als könnte es Gott nicht geben, weil es das Übel in der Welt gibt. Wenn es das Übel in der Welt gibt, kann es nicht das absolut Gute geben. So fängt er an und widerlegt es dann natürlich. Aber eben die Frage ist, wie zwingend, dass man das ansetzen muss. Also nochmal, Entscheidung heißt immer entweder oder. Auf der theoretischen Ebene heißt es immer sowohl als auch für und wider. Bei jeder Entscheidung gibt es auch Gegengründe, wo man sich entscheidet, die eben jetzt nicht in derselben Weise zu gewichten. Das muss man natürlich selber nochmal verantworten. Warum werte ich jetzt diese Gründe ab? Warum gebe ich denen nicht mehr Gewicht oder weniger Gewicht oder so? Nur das Grundschema. Also nochmal, entscheiden heißt entweder oder. Das ist hundertprozentig. Kuchen essen oder behalten, da hilft nicht zu sagen, du kannst ja halbieren, halb essen, halb Ding, das ist zwar klug dahergesagt, aber das verpasst den Punkt, nicht? Das ist nicht gemeint. Entweder oder. Auf der theoretischen Ebene immer ein sowohl als auch, beziehungsweise für und wider. Und von dort her die Versuchung, sich eben nicht zu entscheiden, sondern die Sache offen zu halten und zu sehen, was noch kommt oder geht. Nur vergeht die Zeit. Und sich nicht entscheiden, ist auch ein Entscheid. Deswegen ist das keine Lösung. Und deswegen so dieses Reden, wenn das so ist, dann sei der Zweifel das Beste, das ist genau falsch. Und das, deswegen finde ich das sehr schön, wäre wirklich ein schönes Thema, das zu bearbeiten. Ich stelle mir also dieses Pascalsche Wette mit der Fenelonschen
nebeneinander, wo es eben anders aussieht. Hier sieht es so aus, als wäre so der Zweifel alles. Das ist nicht seine Meinung, aber so sieht es dort aus. Es gibt auch, wenn wir dann nochmal reden, im neuen Jahr auch dann über das Memorial oder so, selbst angesichts der religiösen Erfahrung, gibt es immer noch mal Gegengründe. Der Mose den brennenden Dornbusch da gesehen hat, am nächsten Tag kommt er hin und es ist nichts zu sehen, keine Asche und kein Nichts, und der ist ja nicht verbrannt. Dann kann er sich auch fragen, ja, habe ich einen Sonnenstich gehabt oder war ich etwas überarbeitet oder was war da nun eigentlich? Oder den Paulus, den es da vom Pferd gehauen hat, wenn er dann auf dem Pferd saß, nicht? Nach 3 Tagen, wo der auch sagt, ja, also ist das denn nun wirklich so? Es gibt nichts, wo nicht, also auch Gründe dagegen sprechen. Es gibt keine völlige Sicherheit in den Punkten, das muss man sich klar machen. Bitte?
Ja, so ist es, ja. Und dann gehe ich weg, also ich entscheide mich, nein, das war nicht so, ich muss mich geirrt haben, dann entferne ich mich von dem. Mhm. Das ist der erste Zweifel.
So ist es.
Bei dem es nicht bleiben soll.
Eben.
Auch den zweiten Zweifel.
Ja, ja.
Ich gehe dann nochmal zurück und gucke und dann klärt sich das Missverständnis.
So ist es, da müsste man darüber reden.
Deswegen braucht es 2 Zweifel.
Ja. Ja, die Frage ist, ob ich eben überhaupt weg. Ja, die Frage ist, ob ich überhaupt weggehen muss. Oder ob es nicht einfach eben heißt, ich muss eben nicht gleich mein Vertrauen stornieren, sondern ich sage nur, ich frage zurück. Ich muss doch nicht, wenn ich was beim Freund nicht verstehe, erstmal sagen, so jetzt klammere ich erstmal meine Freundschaft ein, bis du dich gerechtfertigt hast, sondern ich sage, nein, wir sind das, aber bitte erklär mir das, ich verstehe dich nicht. Das ist ja eine andere Situation. Und deswegen finde ich es eben auch so schlimm, dass so viele Leute, ich glaube, das ist zum Teil einfach ein sprachliches Unvermögen, dass die eben, was ich ja immer so betone, nicht mehr einen Unterschied machen zwischen Glaubensschwierigkeiten oder Anfechtungen auf der einen Seite und Zweifel auf der anderen. Zweifel heißt, ich habe es tatsächlich eingeklammert. Ich lasse es erstmal ruhen, bis das aufgeklärt ist. Bei Anfechtung ist eine andere Situation und von der gilt sogar, das wäre auch noch eine Anfrage, die ich noch an den Pascal hier hätte, dass man ja heute sagt, also Pascal denkt noch so in der Weise, wie es so die ganze Tradition auch getan hat, dass so in den Phasen der Mystik, es gibt am Anfang also so diese finstere Nacht, und also erstmal natürlich Honeymoon, dann gibt es die finstere Nacht und dann kommt eigentlich jetzt die Erlösung und es scheint so zu sein, je mehr man in die Gegenwart kommt, dass eben genau dieses Dunkel am Ende steht und nicht etwas ist, was man hinter sich bringt. Ob das nun bei der kleinen Therese ist oder ob es bei Therese von Kalkutta ist oder so, bei Jesus selber, also diese Herausforderung, diese Nacht, wo man nichts mehr sieht und spürt und sagt, das ist ja, der Himmel ist, so hat die kleine Therese gesagt, wie mit einer Mauer zu, nicht? Dass sie einfach nur willentlich immer einen Glaubensakt nach dem anderen erweckt, weil sie überhaupt nichts mehr hat und spürt. Früher hat sie nicht begriffen, wie Leute Atheisten sein können und jetzt versteht sie das so völlig klar und deutlich, das ist so dicht dran, dass sie in jedem Moment dagegen reden muss. Bei ihm klingt das auch so, das ist so irgendwie, und dann kommt man immer mehr hinein. Es geht ja auch hier weiter mit Gewohnheit, wenn Sie gucken da auf der Seite 231 dann. Diese aristotelische Überlegung, die ist nicht falsch, das ist schon richtig, aber sie ist nur eine Seite an der Geschichte. Es gibt genau diesen anderen Punkt, dass sich das nochmal zuspitzt. Und das ist das, was etwa Michael Schneider, der Spiritual in St. Georgen, also immer wieder so geschrieben hat und dargestellt hat in seinen Büchern mit den Lebenskrisen, dass die nicht unbedingt in der Mitte stehen müssen oder am Anfang, sondern dass die am Ende stehen können. Bis ganz zum Schluss erst, wo dann eben wieder gesagt wird, in deine Hände mein Geist, also, aber vorher noch, warum hast du mich verlassen? Und das ist offenbar, das scheint so zu sein, ein neues Klima und ein neuer Schritt. Man muss nicht gleich vom Paradigmenwechsel reden, aber es ist offenbar sehr bestimmend. Guardini hat das schon behandelt, etwa, also die Julie Christine, die Texte gesorgt hat, dass die übersetzt werden hier in Deutschland, und er hat sie eingeführt. Also es ist eine französische Mystikerin, eine Hausfrau einfach, die das also auch so erlebt hat in dieser Dimension. Sie sagt, es ist eine ganz merkwürdige Situation in der Gegenwart, das, was man dann, Buber oder so, von Gottes Finsternis oder so redet, nicht, dass das so hingehört. Scheint zu, kann sein. Sagen wir mal so. und scheint stärker zu prägen als andere Zeiten.
Sollte man den Zweifel nicht dann in der Dimension immer sehen, dass eine gewaltige Enttäuschung ja sein kann im Leben, was eine gewaltige Verzweiflung.
So ist es, das kann schon sein.
Die wiederum, ja. Wenn das wirklich groß ist, führt es ja zum großen Zweifel, ja. Und den muss einer dann auch leben, weil er sonst nicht...
So ist es, wenn das so ist, muss es sein. Ja, ja.
Muss er praktisch bis zum Ende des Zweifels vielleicht das...
Ja, wenn es Zweifel ist, wenn es Zweifel ist. Deswegen sage ich, meine ja diesen Unterschied machen sollen zwischen Glaubensschwierigkeit und Anfechtung auf der einen Seite und Zweifel auf der anderen. Zweifel heißt für mich eingewilligt haben schon in die Stornierung des Vertrauens. Das heißt für mich Zweifel. Ich mache also einen scharfen Unterschied zwischen, nochmal, zwischen Zweifel und Schwierigkeit. Und das hat auch die Tradition so gemacht. Deswegen regen sich Leute auf, begegnen mir öfter, wenn die so dann so einen alten Beichtspiegel nachgucken, wo dann da drin steht, dass der Zweifel Sünde ist. Und dann, das kann doch nicht sein, das ist doch gerade die Reife des Glaubens. Wo ich dann, na langsam. Zweifel ist was anderes als Anfechtung.
Aber es gibt ja ein Wort, das ist jetzt ganz unwissenschaftlich, weil ich gar nicht weiß, von wem das ist, aber großer Zweifel, großer Glaube. Also ich meine, man kommt nur raus mit einem großen Glauben aus dem großen Zweifel.
Das stimmt wieder, ja, ja, das stimmt. Aber ich würde nicht sagen, zum Glauben gehört der Zweifel. Das kann man aber lesen heute bei Kollegen. Sie sagen, der reife Glaube zeigt sich am Zweifeln. Sage ich, nein, das ist nicht wahr. Sondern da gefällt mir dann die Formel, die der man ja eben zitiert hat schon, aus dem Markus-Evangelium, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dass das drin steckt. Also Zweifel ist eine Form von Unglaube, Einwilligung in Unglaube. Es ist wenigstens ein partikulärer Unglaube und nicht Glaube. Glauben heißt, ich vertraue auf dich. Zweifel heißt, ich weiß nicht, ob ich da vertrauen kann. Es ist also, die Schrift nennt das Kleinglaube. Oligopistia, Kleinglaube. Und das müssten wir übersetzen eigentlich mit Misstrauen. Also wer Zweifel hat, hat inzwischen den Zweifel ins Vertrauen gezogen und das Vertrauen in Zweifel. Und das ist nicht eine Form von Glaube, sondern eine Form von Unglaube. Und dazu sollte man sich bekennen, dass wir zu wenig Glauben oft haben. Er sagt hier, aus Leidenschaften, das kann man also sehen, woher immer, nicht? Jedenfalls, der Linie ist haarfein, aber ganz was anderes, Anfechtung oder Schwierigkeit auf der einen Seite und Zweifel auf der anderen. Bitte?
Wenn ich ganz, also Zweifel ist ja der Verstand und die Vernunft, weil das, was ich glauben muss, kann ich irgendwie nicht wirklich fassen. Muss ich mich drauf verlassen.
Das würde ich eben nicht Zweifel nennen. Also Zweifel.
Und wenn ich diesen Zweifel ganz konsequent folge, ganz konsequent, dann heißt es ja für mich,
wir haben halt einen anderen Begriff von Zweifel. Also das, und das, ja, ja, nee, ich finde es aber eben an sich wichtig, wenn wir zwei Ausdrücke haben, dass wir die eben auch also verschieden benutzen. Also eine Sprache ist doch um so viel wert, wie sie Unterscheidungen erlaubt, dass man das präziser fassen kann. Und wenn ich jede Form von Problematik und so Zweifel nenne, wie mache ich dann die Unterschiede, an denen mir jetzt hier liegt, wo ich zitiere immer dieses Wort von Newman, wo er sagt, 1000 Schwierigkeiten machen nicht einen Zweifel, wie 1000 Ponys nicht ein Pferd. Das ist wirklich also radikal was Verschiedenes. Und das wird leider nicht gesehen heute nach meiner Erfahrung, sondern die schlampen da mit der Sprache so etwas herum. Und der Thomas, der ungläubige Thomas, ist überhaupt nicht ideal. Das sagt, er glaubt nicht den Frauen und er glaubt nicht seinen Mitaposteln, sondern er muss selber sehen. Das ist überhaupt nicht ideal. Aber inzwischen habe ich schon, ich weiß nicht, wie viele Predigten gehört, wie tollmündig dieser Thomas ist damit. Nicht? Und das ist nicht so. sondern es kommt eben darauf an, dass ich tatsächlich hier etwas riskiere auf das Wort eines anderen hin, ohne selber zu sehen. Also zum Glauben gehört ein Moment von Dunkelheit. Das, was ich selber eingesehen habe, kann ich nicht mehr glauben. Sowohl im Theoretischen wie im Praktischen. Also zum Glauben gehört, ich muss natürlich verantwortlich glauben. Das heißt, ich muss erkennen, dass der andere, dass ich inkompetent bin. Ich muss erkennen, dass der andere kompetent ist und zuverlässig und so. Das muss ich erkennen, sonst darf ich das nicht glauben. Das ist ja Leichtgläubigkeit sonst. Und das ist natürlich auch eine Verfehlung. Aber Glauben hat einen Punkt, wo ich nicht gesehen habe. Also Glauben heißt nicht nicht wissen, aber Glauben heißt nicht sehen. Ich sehe etwas nicht, sondern ich kann es nur auf das Wort des anderen hin annehmen. Aber im Vertrauen nehme ich das an und sage, das weiß ich jetzt. Sowohl im Praktischen, dass ich es gut finde, wie im Theoretischen, dass ich sage, das ist wahr und danach habe ich mich zu halten. Bitte.
Ich wollte auch ergänzen mit dem Zweifel, dass das ja auch was zu tun hat mit Identität und Freiheit. Also was du zuerst gesagt hast, dass das mit der Nachterfahrung zunimmt, ist ja zugleich eine ungeheure Aufwertung oder wie soll man das sagen, eine ungeheure Neubetonung menschlicher Freiheit.
So ist es.
In der Nacht der Mensch ist, der das durchträgt.
Natürlich so ist
man mit der Gnade als eine andere Gestalt.
Ja, ja.
Nur getragen zu
werden.
Du bist gerade diesen Glaubensakt.
Ja.
Mhm. Der reine Wille.
So ist es.
Und Zweifel ist genau auch eine Suspension dieser eigenen entschiedenen Freiheit.
Ja.
Weil
dann
komme ich zurück.
So ist es. Wie soll ich an denselben Punkt zurückkommen? Deswegen, also Zweifel ist keine Sache des Verstandes, sondern des Willens, der Freiheit. Das ist also der Punkt. Es gehört auf die theoretische, sondern auf die praktische Ebene und hat seinen eigentlichen Ort im Interpersonalen.
Das kann aber doch der Zweifel vielleicht auch erleben, dass er dann nicht weiterkommt.
So ja. Ja, so ist es.
Ja. Weil da ist ja auch eine Grenze.
Also so ist es.
Kann ich, auch, ich meine, wir kommen ja aus einer Einheit und dann ist eben eine Trennung und die Trennung kann enttäuschend sein und dann Zweifel. Aber wenn ich dann da nochmal ganz rangehe, dann komme ich ja auf eine andere Einheit,
ja.
Auf einer anderen Ebene.
So ist es, ja.
Ja, das ist schon die beide Frage.
Das meinte ich vielleicht auch.
Ob das so ist, dass ich, also wenn ich Zweifel jetzt als Aufklärung des Vertrauens definiere, dass ich durch radikales Zweifeln dann zurück zum Glauben finde, glaube ich nicht. Das glaube ich auch, hängt mit der Verwirrung zusammen, dass dieser Gedankengang vom Descartes Zweifel genannt wird.
Ja.
Der will nicht die Dinge bezweifeln, sondern der will herausfinden, was unbezweifelbar gewiss
ja.
Eben das der ist. Das ist eine Reflexion, die in Sicherheit führt. Aber aus der Aufkündigung des Vertrauens, das zu radikalisieren, sehe ich nicht, wo das
automatisch
wieder ein Schritt im Glauben ist, wo man dann
steht,
wo man vorher war.
Und da möchte ich ihm auch gerne an den Punkt, weil ich den jetzt für einen der verleumdetsten Philosophen halte, den Descartes, nicht den da verteidigen, der meint wirklich nur den theoretischen Zweifel. Er sagt, ich will nicht etwas für sicher halten, was es nicht ist. Und deswegen will ich da immer noch weiter graben. Ich will zu dem Punkt hinkommen. Wittgenstein sagt dann, bis der Spaten sich umbiegt, weil er in dem Sand auf dem Felsen angekommen ist. Darum geht es dem Descartes, behaupte ich, nach meiner Interpretation. Und die habe ich übernommen von Reinhard Laut, von dem, der das also immer so betont hat. Also er sagt, der Descartes ist schon so ein Fichtemensch vor Fichte, so ein bisschen, dass er sagt, ich will wirklich nur dem Licht selber glauben und nicht irgendetwas, was scheinbar so ist. Und deswegen das, was ich in Zweifel rücken kann, wo ich zeigen kann, es ist nicht sicher. Es ist nicht wirklich eingesehen. Dann darf ich auch nicht so tun, als wäre das einsichtig. Während deswegen sagt er, die falschen Urteile kommen aus Voreiligkeit, sagt Descartes. Dass ich zu früh urteile, während ich an sich noch hätte noch mal prüfen müssen, ob das Urteil, ob ich schon wirklich Material genug zusammen habe, um das Urteil zu fällen. Und sagt er, und wenn ich dann ankomme an dem wirklichen Punkt, nämlich in dem Moment, wo ich denke, dass ich da bin, und dann das Zweite, dass ich das erkenne nicht in meinem Licht, sondern in dem Licht. Deswegen sagt er ja cogito sum und sagt genauso sum ergo Deus est. Also sagt er, das treffe ich hier in einem, ich stoße auf mich, auf diese Sicherheit, dass ich hier bin in meinem Zweifel und das im Licht Gottes. Also das, was die Religionen Gott nennen. So führte das durch, das ist also ganz was anderes. Er sagt ja extra, die Moral nimmt er aus davon. Wenn man sagt, wo komme ich sonst hin? Die bleibt bestehen. Ich kann nicht alles da herumzweifeln, sondern ich suche einen Boden, den ich habe. Darum geht es mir. Und das wird oft verwendet oder missbraucht für ganz andere Fragen, wo das hingehört und mit der Theorie C-Frage verknüpft oder so. Das ist überhaupt nicht das Thema von Descartes. Nur das wollte ich sagen. Sondern der macht was anderes. Der sucht den Punkt, wo wirklich Sicherheit gegeben ist, also wo Licht ist, wo ich das Prinzip habe. Das Erste, was ich brauche, von woher ich alles aufbaue und wofür eben Plato diesen Ausdruck des Lichtes eingeführt hat und sagt, das Bild dafür sei dann die Sonne, in die man nicht gucken kann, aber in der man alles andere sieht. Und das ist ja nochmal eine andere Situation. Dann wäre trotzdem nochmal, da müssen wir dann auch gucken, dann im neuen Jahr über die Gewohnheit müssen wir da schon nochmal reden, nochmal, dass die einerseits schon hingehört, weil man ja nicht alles immerfort auf den Zehenspitzen der Grundentscheidung da treffen muss, dann ist man ja völlig erschöpft, aber dass eben trotzdem die Gewohnheit auch ihre Grenzen hat. Und gute Gewohnheiten nennt man eben Tugend. Da sind wir wieder beim Pieper. Gute Gewohnheiten nennt man Tugend, schlechte Gewohnheiten Laster. Da gehört das ja eigentlich hin. Und es geht an sich in der Ethik um das Sein und dass man also das in der richtigen Weise ist, besteht. Das meine ich, müsste man da aufnehmen. Und deswegen gehört die Natur wirklich hin. Und sagt hier, wer sich an den Glauben gewöhnt, ist ihm treu und kann nicht mehr anders. Nicht? Also dass es tatsächlich auch hier eine Grundhaltung gibt. Nicht, dass man das aufnimmt, dass das mit dazugehört. Aufgrund dieses Baus vom Kern von außen nach innen. Das baut dann also die Gewohnheiten des Lebens auf und davon leben wir wirklich in Gewohnheiten, in menschlichen Beziehungen, in all dem gehört Gewohnheiten hin. Vermeiden muss man den Tod der Gewöhnung. Das ist nochmal ein extra Punkt. Nicht? Aber dass es die normalen Gewohnheiten gibt und nicht alles jeden Tag wieder neu verhandelt werden muss, nicht? Das ist dann überhaupt nicht wichtig. Das muss man halt so Debattierern vom Beruf sagen, so manchen Intellektuellen, Studenten oder so, denen muss das dann extra gesagt werden, dass nicht das Debattieren alles ist. Nicht? Sondern dann kommt man nämlich zu gar nichts anderem. Wenn man die ganze Zeit immer nur debattiert, was da jetzt kommt, stehen die eigentlichen Fragen nicht an. Das heißt, man ist die ganze Zeit nur bei der Geschäftsordnung und kommt nie zu den Inhalten. Das ist ja ein Jammer dann, wenn das dabei herausspringt. Und also nochmal, Glaube heißt wirklich auf das Wort eines anderen hin etwas annehmen, ohne dass man es selber sieht. Wenn ich es selber einsehe, kann ich es nicht mehr glauben. Und deswegen gilt bis hinein auch jetzt religiös, in der Kirche zum Beispiel, bis in den religiösen Ordensgehorsam, dass einer nicht gehorchen darf, wenn ihm sein Gewissen das verbietet. Und sagt, er sieht das hier im Gewissen klar als falsch, dann darf er nicht im Vertrauen auf das Wort eines anderen etwas tun. Wenn er es nicht weiß, dann soll er gehorchen. Aber wenn ihm sein Gewissen das verbietet, wenn er da sicher ist, dass es falsch, dann darf er es nicht tun. Also dass da genau ein Dunkel ist und bleibt. Und das gehört genau, ich meine, das ist auch so einer der Hauptpunkte bei der Leiblichkeit, dass wir eben dem anderen glauben sollen, müssen, dürfen, weil man es nicht sehen kann. Man sieht also das äußere Verhalten und man macht dann immer das ist mein Glaubensbegriff ja, Gesamtinterpretation von Fakten. Eine Gesamtinterpretation von Fakten lässt sich aber niemals aus den Fakten allein als einzig mögliche Interpretation begründen, sondern die geht immer auf eine Entscheidung zurück. Von der Entscheidung habe ich gesagt, dass es auch immer Gegengründe gibt. Und zu behaupten, ich hätte hier 100% Gründe, das ist eben Ideologie, das ist falsch. Und das gilt also im Zwischenmenschlichen und gilt dann auch abgeleitet von dem Glauben das, von Fakten. Aber der eigentliche Sitz im Leben ist der Interpersonale. Wo das also hingenommen wird, weil man dem anderen eben nicht in den Kopf gucken kann, beziehungsweise ins Herz, dass das hier genau hingehört. Und dass er das hier deutlich macht, ob ich dann eben dann zu solchen Folgerungen komme, ist eine zweite Sache. dass er das zeigt, dass hier nicht einfach die Sicherheiten da sind, weil wir die eigentlich suchen. Wir möchten eigentlich in diesen Grundfragen Sicherheit haben. Und wo es klar ist, dass es die nicht gibt, sondern es ist unsere Entscheidung, ob wir das Angebot annehmen wollen, und es gibt immer Gegengründe. Im Zwischenmenschlichen wie im Religiösen. Das ist, ich meine, das sei schmerzlich, aber es ist so. Und warum? Das Stichwort ist gefallen, Freiheit. Denn wirkliche Sicherheit wäre ja zwingend. 2 mal 2 ist eben 4. Da ist nichts zu wollen. Wenn die Freiheit bleiben will, bleibt genau diese Offenheit. Und ohne die Freiheit gibt es eben keine Liebe und keine Freundschaft. Das muss man ja auch sehen. Ja, damit ist schon wieder die Zeit rum. Ich wünsche Ihnen also ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein Gottes Segen ins neue Jahr, und wer will, sehen wir uns dann wieder am 11., glaube ich. Nicht? Das ist, glaube ich, der nächste, 12. Ist der nächste Termin dann wieder, das wir da haben. Und dann sehen wir mal, wie es da weitergeht. Ne? Danke. So.